Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Ja, wenn du jetzt so eine Bergjagd nimmst und wirklich keinerlei Erfahrung hast, dann würde ich mir erstmal eine ausführliche Beratung beim Veranstalter selber holen. Was die dir empfehlen, ich würde empfehlen, zumindest ein bisschen vorher vielleicht sportlich mal aktiv zu werden. Schießen üben auf dem Schießstand, weil du auch im Normalfall echt weit schießen musst. Klar, man kann immer mal Glück haben und schießt vielleicht nur auf 100 Meter, aber im Normalfall eben weiter. Ja, und dann die Ausrüstung, ne? Du musst an so viele verschiedene Sachen denken, an von Taschenlampe, irgendwelche Messer brauchst du, Heizsohlen, Handschuhe, alles Mögliche, ne? Also es gibt vieles, weil du weißt letztendlich, du kannst einen Wetterbericht lesen, aber ob der in Kasachstan jetzt stimmt, weißt du nicht. Da kann Schneeeinbruch, hatten wir auch schon tatsächlich. Auf einmal ist alles weiß, durch einen Schneesturm geritten und du musst im Prinzip für alles gerüstet sein. Also es ist schon, da muss man sich schon vorher gut mit beschäftigen, ja.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW Podcast. Mein heutiger Gast, ich bin hier eingeladen beim Karl Ley. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Und ja, ich freue mich, dass wir den Podcast heute machen.
Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ihr hier die Reise auf euch genommen habt und zu uns in die schöne Eifel gekommen seid. Und ja, ich freue mich sehr auf den Podcast.
Ich habe gehört, ihr habt eins der schönsten Reviere in der Eifel. Stimmt das?
Könnte was dran sein. Wir haben ganz gute Rotwildbestände hier, die wir aber allerdings auch über Jahre aufgebaut haben. Das ist quasi schon traditionell von meinem Opa, der das mal übernommen hat. Der quasi mit Null gestartet hat und seit Jahrzehnten das aufgebaut hat. Und jetzt haben wir hier ein herrliches Rotwildrevier, vor allem mit toller Brunft und auch ein bisschen Schwarzwild, bisschen Rotwild. Ja.
Für die Leute, die es nicht kennen, vielleicht erzählst du einfach mal, was ist das Besondere an der Eifel und was macht das hier aus?
Ja, die Eifel hat ihren eigenen Charme, ihren eigenen Charakter. Du hast immer schöne kleine Wiesentäler, dann oben bewaldete Köpfe, Schläge, wo das Wild eben schön rausziehen kann, aber auch Wiesentäler. Und ich finde, gerade so morgens, wenn du mal morgens rausgehst, hast du oft noch so ein bisschen einen kleinen Nebelschleier über den Tälern. Und gerade jetzt in der Brunft, wenn die Hirsche schreien, ist das was ganz Besonderes, finde ich. Gerade so diese kleine Hanglage, die du halt hier in der Eifel hast, nicht so dieses flache Land, wie es bei euch, glaube ich, eher so der Fall ist. Da bin ich auch als passionierter Bergjäger, erfüllt mich das dann immer sehr mit Freude, wenn ich dann.
Also ich kenne das Ganze nur vom Nürburgring, dass man nie weiß, was in 10 Minuten passiert und immer alles passieren kann, von Sonnenschein bis Hagel und es geht gar nichts mehr. Deswegen denke ich mal, dass das hier bei euch wahrscheinlich so genau das Gleiche ist.
Absolut. Also wie ihr vielleicht eben gesehen habt, eben hat hier noch die Sonne geschienen, jetzt ist es gerade wieder ein bisschen düsterer draußen. Ständige Wetterwechsel, du weißt nie, was kommt, auch jagdlich nicht. Aber ich finde, das macht da irgendwo den Reiz auch aus, des Ganzen. Ne?
Karl, wir sind jetzt hier bei dir zu Hause und wenn man hier so ein bisschen rumgeht, dann sieht man ja ganz viele Trophäen. Und ich denke, dass du ja auch einige Jagdgeschichten zu erzählen hast. Vielleicht könntest du einfach mal sagen, seit wann du schon am Jagen bist. Und dann fangen wir einfach mal an mit ein paar Jagdreisen, würde ich sagen. Ich habe bei dir bei Instagram schon ein bisschen gestalkt und habe da ein paar coole Sachen gefunden. Aber vielleicht für alle, die dich nicht kennen, stellst du dich einfach mal vor, wie lange du das Ganze schon machst.
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, ich bin der Karl. Ich gehe auf die Jagd, seit ich denken kann. Mein Vater hat mich von Kindesbeinen an, von dem Moment an, wo ich laufen konnte, mitgenommen auf die Jagd. Und ich habe dann, sobald es möglich war, damals war es tatsächlich mit 14 schon möglich, den Jagdschein zu machen, auf einer Jagdschule. Habe ihn dann sofort gemacht. Mit 16 dann logischerweise sofort Jugendjagdschein und ab 18 dann entsprechend den richtigen Jagdschein. Und von da an habe ich tatsächlich die große Möglichkeit, mit meinem Vater viel jagen zu gehen, der auch sehr passioniert ist. Konnte ihn bei vielen Sachen begleiten. Ich glaube, dadurch baust du auch schon passiv Erfahrung auf, auch wenn du selber nicht aktiv jagst. Konnte dadurch viele Jagdszenen, Situationen bei Drückjagden etc. miterleben und habe dadurch, glaube ich, auch schon für mein, ich sag mal, noch junges Alter relativ viel Jagderfahrung vorzuweisen. Und ja, hab schon, glaube ich, viel gemacht, viele Jagdreisen erlebt. Da können wir jetzt noch gerne näher drauf eingehen.
Erstmal die Frage, welche Jagdart ist für dich so das, wo du sagst, das ist es? Also da, das macht dir am meisten Spaß und dafür hast du die Passion, dafür lebst du.
Ja, ich würde schon fast sagen, eigentlich die Bergjagd ist so, finde ich, das Allerschönste. Weil wenn du im Berg auf Jagd gehst, du kriegst halt nichts geschenkt. Du musst im Berg da rauflaufen. Wenn du nicht raufläufst, wirst du keinen Jagderfolg haben. Und da ist aber eigentlich das Schöne, je weiter du gehst, je mehr du dich anstrengst, bemühst, habe ich die Erfahrung zumindest gemacht, im Normalfall wirst du irgendwann auch belohnt. Also wenn du dann nochmal einen Tal weitergehst, irgendwo findest du dann Gams, Steinwild etc. und bekommst dann die Chance. Oft musst du halt auch weit schießen. Finde ich dann auch reizvoll. Einfach, weil ich glaube, das kann dann im Prinzip auch nicht jedermann. Ist auch so, in vielen Revieren schießt du oft nicht weiter wie 150 Meter und ich im Berg, sage ich mal, fängt es bei 200 an. Ist auch viel Übung dabei und ich finde das dann sehr reizvoll, dass du dann auch ein bisschen, sag ich mal, Eigenleistung mit reinbringen kannst, ja.
Ich bin ja jetzt tatsächlich, muss ich ja zugeben, letzte Woche, ich glaube, nee, es war letzte Woche, das erste Mal selber auf der ersten Bergjagd gewesen. Ich habe zwar Afrika jetzt schon, weiß ich nicht, wie oft gemacht, aber für mich war das dann die erste Gams zu erlegen. Jetzt nächste Woche geht's für uns nach Usbekistan und ich muss da auch ehrlich sagen, für mich hat es da, der Reiz war viel höher, das zu machen, weil man sich das wirklich, wie du gerade sagtest, erarbeiten musste. Mhm. Und der Dustin, der dabei war, hat dann auch immer ordentlich gepusht und hat gesagt, komm, wir müssen da noch höher, wir müssen da oben noch gucken. Und dann stand am Ende des Tages, stand die Gams genau oben an der Kuppe in so einer Wölbe drin. War total geil und deswegen, ich kann dir da hundertprozentig zustimmen. Also das Bergjagd, das Gefühl, was man dann auch einfach hat, ist einfach so eine Erfüllung, weil man sich körperlich, geistig, ist das eine andere Sache, als wenn du im Flachland unterwegs bist.
Absolut.
Wie jetzt zum Beispiel in Hannover.
Ja. Nee, absolut. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Einfach, wenn du dann es schaffst, ein Stück Wild dort erlegen zu können, ist die Freude einfach nochmal größer, als wenn du jetzt zu Hause von der Kanzel auf 50 Meter ein Stück Wild erlegst, was keine Frage auch seinen Reiz und auch schön ist. Aber ich finde, da hast du nur mehr Emotionen in dir drin und das gefällt mir gut, ja.
Du hast gerade gesagt, wir gehen da so ein bisschen näher drauf ein, auf die Jagdreisen. Fang doch einfach mal an, was war das schönste Erlebnis, was du hattest?
Also ich sag mal so, was Thema Bergjagd angeht, hatte ich jetzt das Glück, schon zweimal tatsächlich in Kasachstan jagen zu gehen. Da waren wir auf Maral und Steinbock. Vielleicht schon der ein oder andere gesehen. Da hatte ich dann sehr großes Glück, konnte da eine Steinbock-Doublette erlegen. Auch noch zwei super alte kapitale Steinböcke, was sowieso schon der Wahnsinn war, aber auch allein dieses Erlebnis drumherum. Du bist wirklich in der Wildnis, schläfst im Zelt, reitest auf Pferden, 3-4 Stunden in eine Richtung, bist wirklich abgeschnitten von der Welt. Du hast keinen Handyempfang, nichts. Da wird einem das auch nochmal bewusst so. In der heutigen Zeit, wo wir ja über Social Media und alles Mögliche so extrem vernetzt sind. Wenn du da nochmal wirklich draußen in der Natur bist und es geht einfach nur ums Jagen. Und das war mit eins der schönsten Erlebnisse und mein Vater war auch mit dabei und ich glaube, das ist dann auch nochmal doppelt schön, wenn dann auch noch wer dabei ist, der das begleitet und dann finde ich, ist es nochmal doppelte Jagdfreude da.
Wie habt ihr euch dafür entschieden, das zu machen?
Der Papa hatte es vor gut 20, 25 Jahren schon mal damals einmal gemacht, dann lange nicht. Ja, und dann überlegt man natürlich hier und da mal, was kann man nochmal machen und da habe ich natürlich auch den Wunsch geäußert, ob wir sowas nicht mal machen könnten, weil ich total auf sowas stehe und abfahre und dann haben wir das in Angriff genommen und über einen netten Jagdvermittler das Ganze dann auch durchgeführt, ja.
Wen habt ihr da ausgesucht?
Da sind wir mit Westfalia Jagdreisen gefahren, haben mittlerweile auch da zu den jeweiligen Verantwortlichen eine sehr nette, schöne Verbindung aufgebaut, auch freundschaftlich und machen auch zukünftig auch hin und wieder mal was mit denen und nee, waren wir sehr zufrieden, war top organisiert alles, kann man wirklich nur empfehlen, ja.
Was denkst du, ist das Wichtige, sag mal, wenn man jetzt so eine Reise sich aussucht, auf was muss man achten, wie bereitet man sich auf das Ganze vor?
Ja, wenn du jetzt so eine Bergjagd nimmst, und wirklich keinerlei Erfahrung hast, dann würde ich mir erstmal eine ausführliche Beratung beim Veranstalter selber holen. Was die dir empfehlen, ich würde empfehlen, zumindest ein bisschen vorher vielleicht sportlich mal aktiv zu werden. Schießen üben auf dem Schießstand, weil du auch im Normalfall echt weit schießen musst. Klar, man kann immer mal Glück haben und schießt vielleicht nur auf 100 Meter, aber im Normalfall eben weiter. Ja, und dann die Ausrüstung, ne? Du musst an so viele verschiedene Sachen denken, an von Taschenlampe, irgendwelche Messer brauchst du, Heizsohlen, Handschuhe, alles Mögliche, ne? Also es gibt vieles, weil du weißt letztendlich, du kannst einen Wetterbericht lesen, aber ob der in Kasachstan jetzt stimmt, weißt du nicht, da kann Schneeeinbruch, hatten wir auch schon tatsächlich, auf einmal ist alles weiß, durch einen Schneesturm geritten und du musst im Prinzip für alles gerüstet sein. Also es ist schon, da muss man sich schon vorher gut mit beschäftigen, ja.
Was für ein Kaliber hast du mitgenommen?
Wir hatten damals eine 300 WSM dabei, mit Ballistikturm und haben auch vorher mehrfach geübt, dass das auch alles so funktioniert, wie es soll und mussten auch weit schießen, einmal auch über 500 Meter, aber das hat zum Glück alles perfekt gepasst dann, ja.
Ich glaube, das ist auch einer der Sachen, was ich zum Beispiel nicht so richtig verstehe. Es gibt manche Leute, die sagen dann, okay, die nehmen dann ihre, keine Ahnung, ihr Kaliber, was sie hier für zu Hause benutzen. Ja, man kann auch mit der 308 das machen. Aber die Sache ist, wenn man sowieso das Geld dafür investiert für die Jagd und das Ganze da macht. Und das ist ja dann auch was man, glaube ich, nicht nur einmal macht, sondern wenn man sich das aussucht, dann ist das ja auch was. Geht das so ein bisschen um Quälerei auch bei dem Ganzen, muss man ja auch ehrlich sagen. Es ist ja jetzt nicht, das tollste Gefühl, was man dann da hat, es sei denn, es ist hinterher geschafft. Aber da denke ich mir dann auch, da ist es vielleicht dann auch immer ganz gut, das richtige Equipment bei sowas mitzunehmen und da vielleicht dann nicht dran zu sparen. So eine Jagd ist teuer. Und ich glaube, man ärgert sich da, glaube ich, auch fürchterlich, wenn man da oben angekommen ist und hat da keinen Spaß an dem Ganzen.
Ja, absolut. Also es ist so, klar, wenn du vor Ort bist und es heißt, okay, wir müssen jetzt den Hang da hoch, ne? Da oben stehen die Steinböcke und du da hochläufst, denkst du dir wirklich, was mache ich hier, ne? Du verfluchst dich selber, aber du musst, also ich habe zumindest diesen inneren Antrieb, so, wenn du da hochläufst, dann klappt das auch so, ne? Und wenn es dann wirklich soweit ist und es klappt, dann ist es auch, wie gesagt, wie ich eben schon beschrieben habe, finde ich das so eines der schönsten jagdlichen Gefühle, die du haben kannst. Und wie du schon sagst, du bist da vor Ort, du hast diese Anstrengung und diese ganze Reise und dann hast du die Situation, das Wild steht eben was weiter, 300, 400 Meter, offenes Gelände, du kommst nicht näher ran und wenn es dann an der Waffe scheitert, weil du eben leider nicht so weit schießen kannst, also würde es mich halt extrem ärgern, deswegen will ich bis zu einer gewissen Distanz auch wirklich die Möglichkeit haben, dann dass ich das Wild auch erlegen kann auf diese Entfernung, ne?
Also ich glaube auch für die Leute, die zuhören, dass das, da werden wahrscheinlich jetzt manche sagen, ja, da musst du näher dran, aber die Möglichkeit ist ja gar nicht gegeben. Du kannst da nicht.
Es gibt Situationen, du kommst nicht näher ran, ne? Also ja. Gerade das Wild da ist jetzt auch nicht so zahm. Also wenn die dich sehen, dann sind die weg und 1 Kilometer Fluchtdistanz, dann kannst du einpacken. Von daher, ja, du hast Situationen, da geht's einfach nicht anders. Und in solchen Situationen, wenn du vertraut mit deiner Waffe bist, wenn du es vorher geübt hast, finde ich, ist es dann auch vertretbar, so auch weit zu schießen. Und ja, wie gesagt, also wir hatten dann auch eine Situation auf den Maral. Morgens früh, der zog ein in den Stand, das war im Prinzip nur eine Schneise. Da musste er dann drüber schreiend hinter einem Tier her und das war die letzte Chance, ne? Und zum Glück, der Maral ist auch groß, den kann man auch gut treffen. War dann auch weit, aber ja, hat dann auch alles gepasst.
Wie weit war es?
Waren knapp 520 Meter.
Okay.
Und ja, er zog ein im Morgengrauen, schnell auf den Rucksack fertig gemacht. Und dann, finde ich, hast du aber auch ein gutes Gefühl, wenn du Vertrauen zu deiner Waffe hast und weißt, okay, das haben wir alles schon mal gemacht, das hat funktioniert. Und wenn ich da jetzt den Turm einstelle und Fleck halte, dann passt das auch. Ich finde, da hast du auch beim Schießen selber ein ganz anderes Selbstvertrauen nochmal, ne?
Ja gut, es geht ja hier bei dem Long-Range-Jagen, so wie du das gerade beschreibst, auch nicht darum, was auszuprobieren. Weil ja auch manchmal hört man dann, ja, du musst dann da oben, weiß ich nicht, auf da drüber halten und so und so. Es geht ja darum,
genau, richtig, tatsächlich
die Waffe so einzustellen, dass du, wie du es gerade sagst, mit Flecken einen Schuss hast und dass du dir auch sicher bist, dass du, wenn du abdrückst, dass der Schuss im Leben ist und dass das ja nicht auf gut Glück ist. Und ich glaube, die meisten, wir hören das immer wieder, warum muss man so weit schießen oder warum dieses oder jenes. Ich finde, dass das keinen Unterschied macht, meiner Meinung nach. Ob es weit oder nah dran ist, kann immer was passieren. Aber die meisten Leute, die diese Long-Range-Schüsse machen, dass die sich auch ganz anders auf die ganzen Jagden vorbereiten, ne? Absolut, und dass da auch viel mehr trainiert wird. Also das ist, glaube ich, was man auch dann nicht sieht. Und wenn man dann hört, hat jemand auf 500, 600 Meter was geschossen, dann ist immer, oh, wie kannst du nur? Aber ihr wisst gar nicht, was da überhaupt für eine Arbeit dahinter steckt, um diesen Schuss überhaupt, sagen wir mal, berechnen zu können, zu gucken, wie ist der Wind. Da spielen so viele Faktoren rein.
Ja.
Und deswegen da auch einen kleinen Appell an die Zuhörer, die da bei uns auch immer fleißig drunter kommentieren, dass es nicht gut ist. Das geht manchmal nicht anders. Und ich denke, dass jeder, der so eine Jagd macht, sich da auch vernünftig drauf vorbereitet und dass das eine ganz andere Nummer ist, als das mal auszuprobieren, ob es geht.
Absolut. Ja, nee, keine Frage. Also wenn man sowas macht, unbedingt vorher üben, alles ausprobieren, diverse Entfernungen. Und dann, wenn man einfach, man muss, ich finde, so eine Art Selbstvertrauen mit der Waffe aufbauen, ne? Dass du einfach weißt, okay, wenn ich jetzt so einstelle, dann passt das auch und dann, finde ich, ist es auch vertretbar.
Du hast sowieso das Problem, dass die Leute, die sich da einmischen und das sagen, das sind die, die dann drei Schuss im Jahr mit ihrer Waffe machen und dann, ich will da gar kein Bashing machen, aber wir hören das halt immer wieder. Deswegen finde ich das auch mal cool, wenn das dann, wenn du das so erzählst und auch, wie du das Equipment ausgesucht hast, welches Kaliber. Das Kaliber ist ja prädestiniert dafür, gerade solche Jagden zu machen. Super, super präzise und auch eine gestreckte Flugbahn, was natürlich da auch cool ist und kannst relativ schwere Geschosse nehmen. Deswegen, ja. Wie kommt man zu einer Doublette beim Steinbock?
Also wenn ich ein bisschen das ausführen soll, wenn du magst.
Sehr gerne.
Es war auch eine ähnliche Situation. Offenes Gelände. Es war so steil, dass wir nicht mit den Pferden reiten konnten. Und dann hieß es, okay, von jetzt an geht's zu Fuß weiter. Und dann sind wir ewig lang ein Tal entlang gelaufen. Haben dann auf einmal... Auch ein wahnsinniger Anblick. Ganz oben im Berg, im Kahlgebirge, auf einmal steht ein Keiler vor uns, so auf 800-900 Meter. Und du sahst wirklich mit dem Fernglas auf die Entfernung die Waffen rauskommen. Ne? Und dann habe ich schon gedacht, Wahnsinn, ne? Jetzt hier einen Keiler schießen, das wäre ja schon die Krönung. Und dann bin ich mit den Guides vor, weil der Papa konnte nicht so schnell. Und dann, leider Gottes, tatsächlich, als wir eine Kante weiter waren, war der Keiler leider weg. Das unerklärlich im offenen Gelände, aber wir haben ihn nicht mehr wiedergefunden. Dann waren wir schon ein bisschen, war die Stimmung nicht so gut. Dann haben wir von diesem Punkt, wo wir dann saßen, abgeglast. Und auf einmal sahen wir dann schräg unter uns, so auf 1,5 Kilometer, haben wir auf einmal Steinböcke gefunden. Und komplett offenes Gelände auch. Und die Guides meinen, okay, wir können jetzt probieren. Wir hätten 500 Höhenmeter absteigen müssen und schräg auf die Steinböcke zu. Fakt war aber auch, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück, genau an den Punkt, wo wir waren, weil das Camp ist da hinten. Ne? Und mittlerweile war der Papa dann wieder bei uns zusammen. Und dann habe ich gefragt, ja, kommst du mit? Sollen wir es probieren? Und dann sagt er, komm, probier du mal. Ne? Dann bin ich alleine mit den Guides weiter. Der Papa ist dann zurückgeblieben, weil er gesagt hat, das wäre auch anstrengungsmäßig. Er ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste und Fitteste.
Der Papa sitzt übrigens dahinter, ja, und hört gerade zu.
Der hört das gerade auch. Ist aber nicht schlimm, der weiß das.
Ist gut.
Und sind dann tatsächlich auf diese Böcke zu dritt zugepirscht. Und wie es dann oft bei der Jagd so ist, auf dem Weg dahin zu den Böcken, die wir eigentlich gesehen hatten, wo wir hin wollten, war nochmal zwischendurch ein kleines Tälchen, was du nicht einsehen konntest. Und wir gehen so um die Kante rum, die Guides gingen vor und ich gucke nach unten und sehe auf einmal unter mir Steinböcke liegen, nicht weit, auf 350 Meter. Und ich halte die Guides an, die hatten die gar nicht gesehen, ne? Die haben da gar nicht hingeguckt und so, hier Steinböcke. Und dann sind wir runter und es lagen so 4 Böcke zusammen. Und von diesen 4 Böcken hatten zwei halt eine riesige Auslage, dass du eigentlich gar nicht wusstest, okay, welchen nehmen wir jetzt, ne? Die sind beide super, ne? Und ich erinnerte mich dann noch daran, wie wir losgingen. Haben wir so spaßeshalber gesagt, ja, hör mal, wenn es die Chance gibt, soll ich deinen Steinbock auch erlegen? Weil wir hatten zwei Lizenzen. Ja, und dann hat er bald so gesagt, ja, wenn's klappt, dann mach halt so, ne, nach dem Motto. Und ja, dann haben wir uns da fertig gemacht, haben dann im Prinzip den zu unserem Winkel besser liegenden Bock ausgewählt, weil wir wirklich nicht sagen könnten, welcher ist der bessere. Ja, und dann habe ich geschossen, sind sie auf, der Bock ging noch 20, 30 Meter, fiel den Hang runter und dann blieben sie nochmal kurz auf so einer Kante stehen. Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt, das ist die einmalige Chance, dass du in deinem Leben mal hier eine Steinbock-Dublette erlegen kannst. Und dann stand der zweite Bock noch breit auf der Kante. Man konnte ihn auch super erkennen, weil er auch so eine weite Auslage hatte. Und dann konnte ich tatsächlich auch den zweiten erlegen. Und dann sind wir hingegangen und wie durch Riesenzufall, sie waren wirklich auf den Zentimeter gleich lang.
Okay.
Und auch ganz selten, auch Hochkapital tatsächlich, wirklich sehr kapitale Böcke. Und ja, kannst dir ja vorstellen, was dann glücksmäßig in mir vorging. Ja, riesiges Jagderlebnis. Und
man sieht es dir auf jeden Fall auch gerade im Gesicht an. wie lange ist es her?
Das ist jetzt 2 Jahre her.
Okay.
Ja.
Nein, also man sieht dir das an, dass du da immer noch Spaß an dem Ganzen hast. Ich habe die Bilder gesehen und auch die Kommentare hatte ich mir eben auf der Autofahrt hierhin angeguckt. Ich glaube, die ganze Community war da auch ganz cool mit dabei und auf jeden Fall die Trophäen sind absolut einmalig. Also ja. Es ist noch eine coole Story. Wenn man das so erzählen kann. Und wenn der Papa dann ein paar hundert Meter dahinter zuguckt, das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Geschichte.
Total, ja, genau. Ich glaube, er war auch, dann hat sich mit mir mitgefreut, dass das so gut geklappt hat, ja.
Also Kasachstan, würdest du sagen, ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Absolut, ja.
Und eher für Anfänger oder eher für Fortgeschrittene?
Ja, es ist jetzt schwer in ein Raster zu stecken. Klar, wenn du jetzt Jungjäger bist und seit 1-2 Jahren Jagdschein hast, vielleicht nicht, aber vielleicht bist du auch schon so erfahren und gut, dass du dir das zutraust. Klar, kann ich jetzt so schwer einschätzen, aber ich würde jetzt eher empfehlen, das jetzt nicht als erste Jagdreise zu machen, wenn man gerade den Jagdschein gemacht hat vielleicht. Ne? Ja. Aber gibt solche und solche, ne?
Was ich zum Beispiel ganz spannend fand, wenn man sich mit den Bergjägern unterhält und die auch dann zum Beispiel sagen, ja, Afrika habe ich noch nicht gemacht, da hatte ich jetzt auch drüber nachgedacht, fand ich so einschneidig. Afrika kann man auch machen, wenn man 70 ist. Das ist nämlich, glaube ich, nicht so klar. Man hat dort auch anstrengende Jagden. Wir haben auch in den Nationalparks haben wir auch anstrengende Jagden hinter uns gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Bergjagden, ich erlebe es ja jetzt nächste Woche selber, dass das eine andere Nummer ist und dass man da auch wirklich da hart dafür arbeiten muss. Und ich glaube, dass das auch jetzt gerade in unserem Alter, wenn man das macht, was anderes ist, als wenn man das in 20, 30 Jahren versucht, das Gleiche zu machen. Und deswegen finde ich das cool, wenn jemand in deinem Alter dahin kommt, sowas zu machen und sowas auch zu erleben. Und das sind natürlich auch die Geschichten, die man dann ein Leben lang erzählen kann.
Absolut. Also die Erlebnisse, die du da sammelst, die finde ich, prägen sich auch nochmal irgendwie nochmal stärker ein. Also das sind wirklich, da sammelst du Erfahrungen, die du so bei uns hier, sag ich mal, nicht direkt auf eine andere Art und Weise machen kannst. Ne? Aber so, ich könnte dir jetzt noch jede Geschichte von der Gams erzählen, die ich irgendwo erlegt habe. Wenn du mir sagst, erzähl mir die Geschichte, könnte ich dir genau sagen, wie, wo, wann, wie weit. Weil ich finde, das Drumherum ist nochmal so spektakulär, dass sich das einfach noch mehr im Kopf festsetzt, ne?
Was ist denn noch eine Reise, die dir im Kopf geblieben ist, die dir auch wichtig ist?
Ja, wir haben im Frühjahr jetzt tatsächlich, waren wir wieder in Argentinien, okay, zur Hirschbrunft.
Ja.
Waren wir jetzt schon, ich glaube, ich war jetzt das dritte Mal da. Der Papa war 10-mal da. Und das ist auch nochmal was ganz Besonderes. Erstmal natürlich super, du hast 2-mal Brunft im Jahr.
Okay, ja.
Und auch landschaftlich, also du jagst da in einer Fläche, es ist schon fast bergig, also es gibt da auch einen Vulkan, der ist über 4000 Meter hoch und du jagst da schon so teilweise halb in den Bergen, aber sehr offenes Gelände, du hast eigentlich nur so Buschland unten in der Ebene und wenn es die Berge hochgeht, ist es fast offenes Gelände und da ist einfach herrlich zu sehen, erstmal auch super Wildbestände, es gibt keine Pirsch, wo du nichts siehst, du siehst immer Wild. Und das Wild ist teilweise auch, liegt im Offenen. Aber so wirklich, du denkst dann, ja, okay, das ist ja ganz einfach hier, ne? Dann hörst du schießen, du siehst den ja da direkt. Aber da ranzukommen ist unglaublich schwer, weil die Eugen super gut und es ist quasi ja so die ursprüngliche, der ursprüngliche Lebensraum vom Rotwild, ne? Offenes Steppenland, weil die eben so weit Eugen können. Und ja, das ist einfach ein Traum. Du hast da an einem Rundplatz, siehst du 10, 15 verschiedene schreiende Hirsche. Und im Prinzip schaust du halt, ja, welchen du bejagen willst, ne? Wonach du suchst. Und das ist schon echt eine super Erfahrung da.
Was für Trophäengewichte gibt es da? Also was, wie, also ich tatsächlich, wenn ich mir jetzt Argentinien jagdlich vorstelle, oder sind, glaube ich, die meisten Leute wahrscheinlich bei der Taubenjagd, würde ich mal sagen, oder bei der Federwildjagd. Ich glaube, die Hirschjagd ist tatsächlich jetzt was Neues, was ich gehört habe. Aber was muss man sich da vorstellen? Also wie stark sind so die Hirsche da?
Also von bis, klar, normaler Hirsch hat da auch, sag mal, 6-7 Kilo. Du kannst da aber auch wirklich hochkapitale Hirsche bis an die 12, 13 Kilo kannst du dort auch erlegen. Was mir persönlich da super gut gefällt, die Hirsche, die dort sind, sind eher endenarme Hirsche. Also okay, du hast nicht so diese Kronleuchter-Hirsche, nenne ich sie jetzt mal, sondern du kannst da wirklich einen Achter mit 10 Kilo erlegen. Und da hat jeder natürlich einen eigenen Geschmack, wie bei allem anderen auch. Aber mir persönlich gefallen halt so Hirsche, die eher endenarm sind, deutlich besser. Und da hatte ich jetzt dieses Jahr auch das Glück, wirklich einen solchen Hirsch erlegen zu können. Einfach brutal dicke Stangen haben sie, aber eben eher endenarm, lange Stangen. Ja, das ist so eher der typischere argentinische Hirsch.
Ja. Auf was für Distanzen muss man da jagen?
Ja, auch oft musst du weit schießen. Also du kannst da auch Glück haben. Ich habe auch schon auf 50 Meter dort einen Hirsch erlegt. Aber ich habe auch schon einen auf knapp 400 Meter auch erlegt. Also gleiches Thema, wie wir eben hatten mit dem Rankommen. Dadurch ist ein sehr offenes Gelände. Viel Wild, dadurch auch viel Kahlwild. Die eräugen dich immer. Ne? Du kommst schwierig dran. Und daher musst du dort auch öfters mal weiter schießen. Ja.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Wie sieht das denn bei dir aus mit Drückjagden? Mhm. Ist das auch noch so ein Thema hier?
Ja, Drückjagden, ja, klar. Wir jetzt am Freitag war ich noch auf einer. Klar, ich bin auch totaler Drückjagdjäger-Fan, wie man es nennen mag. Finde ich halt auch immer super spannend, weil du einfach vorher du nie weißt, was passiert. Du weißt nie, kommt überhaupt was, kommt gar nichts. Und dann sind es Bruchteile von Sekunden, wo du deine Entscheidung treffen musst. Und da hatte ich eben das Glück, den Papa jahrelang begleiten zu können. Und dadurch hatte ich da auch, glaube ich, relativ viel Erfahrung schon drin, weil da ist es ja so, zumindest in unseren Kreisen hier hast du oft Gewichtsbegrenzungen bei den Sauen, auch teilweise keine Bachen frei oder so. Und du musst dann wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, kommt die Sau, ansprechen, entscheiden, schießen, ja, nein, wo schieße ich? Und oft ist die Chance dann schon vorbei, ne?
Ja.
Und das macht es halt auch irgendwo sehr reizvoll, weil da brauchst du Erfahrung für, ne? Ich habe viele Freunde, die einen Jagdschein gemacht haben. Und klar, dann kommt bei denen der Überläuferkeiler, wo sie dann im letzten Moment vielleicht den Pinsel sehen, aber die sagen dann, nee, das ging mir zu schnell, ich bin nicht klargekommen. Finde ich dann auch völlig in Ordnung, ne? Also immer im Zweifel nicht schießen.
Da bin ich hundertprozentig bei dir, lieber Finger gerade lassen, als da was falsch zu machen.
Ja, absolut. Ja.
Man sieht es auch relativ oft, wenn man jetzt im Ausland Drückjachten anguckt, wir haben ja auch viel gefilmt, dass da vielleicht dann auch manchmal gesagt wird, okay, wir sind hier auf einer Drückjacht eingeladen oder beziehungsweise bezahlen für die Drückjacht, dass da nochmal eher geschossen wird als nicht, wo ich mir immer denke, so, ja, aber trotzdem, die Ethik geht da aber bei den ganzen Sachen dann trotzdem vor. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für eine andere Diskussion.
Genau, da kannst du nochmal eine eigene Folge für machen.
Aber man merkt auf jeden Fall, dass du Jäger durch und durch bist. Geht ihr zur Jagd- und Hundmesse?
Ich denke, wir werden wieder da sein, ja.
Okay, dann würde ich dich herzlich einladen, dass wir da vielleicht nochmal eine Folge machen. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass wir die Leute, die das Ganze hier gut finden, wenn ihr da Fragen auf jeden Fall an Karl habt, schreibt das bitte in die Kommentare rein. Wir machen ja auch wieder Reels aus dem Ganzen raus. Und dann könnte ich dich ja vielleicht da nochmal interviewen. Und vielleicht gibt es ja bis dahin noch ein paar Neuigkeiten. In den nächsten 2 Monaten sind ja auch viele Drückjachten jetzt wahrscheinlich bei euch.
Ja.
Vielleicht können wir dann da nochmal eine Folge machen, wenn du Lust hast.
Sehr gerne, ja.
Karl, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und dass wir die Folge hier gemacht haben. Ich denke, wir nehmen jetzt noch, glaube ich, noch zwei auf, oder?
Richtig, ja.
Also wird auf jeden Fall interessant und vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, ich danke dir.